Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Werden Bücher, Filme und Erzählungen ausreichen, um die nächsten Generationen zu immunisieren gegen die neuen und alten Nazis, gegen Antisemiten, Rassisten und Verschwörungsideologen? Aus Worten werden Taten. Wir wissen das. Wir wissen um das braune Netz nach 45, das laute Schweigen, das Versagen des Staates bei der Entnazifizierung. Esther Bejarano.
Gute Joachim.
Guten Abend.
Ich freue mich, dich zu sehen.
Ja, freue mich auch.
Wir sind ja jetzt irgendwie richtig im Sommer angekommen, schon wieder gefühlt. Es war zwar schon wieder ein bisschen kühler eigentlich und verregnet letzte Woche, aber jetzt haben wir irgendwie Weltmeisterschaft und bald wieder 30 Grad.
Ich glaube, das richtig harte Wetter kommt noch.
Ja.
Also ich habe jetzt eine Rutsche vor mir. Ich fahre morgen los, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Am Montag habe ich Pause und am Dienstag geht es dann nochmal in die Schweiz. Ich hatte jetzt vor kurzem die Knie-OP und so, das wird jetzt der Hardcore-Belastungstest quasi. Und dazu kommt, dass die Temperaturen auf über 30 Grad steigen werden und keine trockene Hitze, sondern so richtig schwül warmes Wetter. Ich glaube auch mit Regen, Sturm und was weiß ich, teilweise in Deutschland ist zu rechnen. So, ich bin mal gespannt, was die Rutsche so alles bringt.
Ja, also ich denke, da werde ich auch etwas drunter leiden. Ich bin ja auch kein Fan von dieser Form von Wetter und über 30 Grad. Aber in jedem Fall hatte ich durchaus jetzt schon so ein richtiges Sommerfeeling, auch mit Weltmeisterschaft und so. Kann man auch drüber denken, was man will.
Aber ich bin das, da ja noch nicht so rein. Du hast kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast gesagt, du bist jetzt doch so richtig da reingekommen. Ich hat ja so meine starken Vorbehalte in Bezug auf Trumps Amiland und vor allen Dingen dieser korrupte FIFA-Verein.
Völlig aber, zu Recht natürlich auch.
Aber ich wehre mich jetzt nicht mit Händen und Füßen. Wenn mich das Fieber dann noch packt und so, dann werde ich mich nicht total dagegen wehren.
Ja, also den Vorbehalten stimme ich ja völlig zu. Das ist eine absolut boykottwürdige Veranstaltung eigentlich. Aber mich hat es trotzdem irgendwie jetzt doch so ein bisschen bekommen. Ich bin fast schon ein bisschen beschämt, aber
naja.
So gerade als Kind war das ja immer für mich ein Riesending, so Weltmeisterschaften und so. Und jetzt mit viel Zeit abends allein hat es mich doch manchmal vor die Glotze gebracht. Aber vor allem verknüpfe ich das halt eigentlich so ein bisschen mit Sommer. Also die letzte WM hatte ich nicht verfolgt, die war ja komischerweise im Winter. Aber irgendwie, wenn so Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist, dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt ist Sommer.
Russland und Katar habe ich ausgespart.
Ja, aber gehen wir mal von korrupten Turnieren in autokratischen Ländern weg und
wenden uns den Nazis zu.
Und wenden uns den Faschos zu. Ja, das ist natürlich auch fast noch toller, aber irgendwie auch wichtig, drüber zu sprechen. Wir hatten das ja im letzten Podcast schon angedeutet, oder ich hatte das angedeutet, dass es mir eigentlich ein Bedürfnis wäre, darüber nochmal zu sprechen, weil es ja durchaus so ist, dass wir halt schon unsere Differenzen haben in Bezug darauf, also in Bezug auf die Frage, wie ist der Weg zu gehen zu einer Form von Gesellschaft, die wir uns wünschen würden, oder zu einem emanzipativen Verhältnis der Menschen zueinander? Welche Philosophie, welche Politik ist dafür vonnöten? Wie müssen die Menschen zusammenleben? Also so über den konkreten Weg dahin haben wir jetzt schon in unseren nun 48 Folgen und 47 fertigen Folgen schon viel diskutiert. Also gerade auch so Thema Revolution oder Reform. Oder auch eben die Frage, wie schwierig ist unser System gerade? Braucht es eine wirklich radikale Veränderung mit ganz anderen Institutionen, oder sind schon gute Sachen angelegt in diesen Verhältnissen? Darüber haben wir ja viel diskutiert, aber im Endeffekt ist ja das Ziel, worauf wir hinaus wollen, und vor allem auch die Dinge, die wir problematisieren, doch relativ ähnlich. Und dann wäre es für mich halt eben wichtig, sich jetzt auch nochmal in die andere Richtung auseinanderzusetzen. Also nicht nur, wo wollen wir hin und was ist irgendwie unser Ideal und wie kann man da hinkommen, sondern auch, was ist die Gefahr, die in den Verhältnissen liegt, in denen wir leben? Und ganz konkret gesehen natürlich geht es da um die Gefahr des Faschismus als Antwort auf die Krise, in der wir momentan leben oder in die wir driften, mit Klimawandel und so weiter und so fort. Und diesbezüglich wäre es mir eben wichtig, mit dir über das Thema Faschismus zu sprechen. Gerade auch im deutschen Kontext mit verschiedenen Generationen finde ich es da eigentlich mal spannend zu schauen, was unsere konkreten Erfahrungen auch damit sind, als Menschen gelebt zu haben, die eben so vom Generationengefüge, ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber man kann fast schon sagen, zwischen den deutschen Faschismusbewegungen aufgewachsen sind und gelebt haben. Es gab ja mal ganz dezidiert den Nationalsozialismus und diese Form von Faschismus. Und dann uns als Generation, gab ja noch eine Generation vor dir und die Unterteilungen sind da ja auch nicht immer so klar, aber wir waren auf jeden Fall Generationen, die eigentlich mit dieser Erfahrung geprägt sind, dass wir in einem postfaschistischen Deutschland aufgewachsen sind. Und nun entwickelt sich ja eine neue, sehr, sehr wirksame faschistische Bewegung in Deutschland, eine sehr wirksame rechtsradikale Bewegung. Und da würde es mich eben interessieren, was unsere Perspektiven darauf sind, wie wir da konkret mit aufgewachsen sind, was für einen Bezug wir dazu haben und wie wir das vielleicht auch einschätzen. Und gerade halt eben auch der Faktor Erinnerungskultur, den finde ich da sehr wichtig zu bedenken, weil man sich ja natürlich schon fragen kann, wie es möglich ist, dass eben in Deutschland, in dem Land, wo der Nationalsozialismus stattgefunden hat, obwohl eben eigentlich das ganze Projekt der Bundesrepublik Deutschland vermeintlich vom Selbstanspruch darauf gegründet wurde, so etwas nie wieder geschehen zu lassen, es doch nicht mal 100 Jahre später so aussieht, als würden wieder Kräfte versuchen, ein Regime einzurichten, was auch faschistisch ist. Also auch das kann man diskutieren, inwiefern kann man das so bezeichnen, inwiefern ist es doch nochmal was anderes, was heute passiert, gibt es da Kontinuitäten oder nicht, aber auf jeden Fall ist es ja schon ziemlich krass, wie sehr Deutschland oder die deutsche Bevölkerung oder die Gesellschaft, wen auch immer man adressieren möchte, da versagt hat, finde ich. Und genau, das ist so ein bisschen meine Einleitung zu diesem doch sehr bedrückenden Thema.
Ja, da machst du jetzt ein sehr weites Feld auf, an vielen Stellen. Ich war so in meiner Denke erstmal so bei der Erinnerungskultur, die dir wichtig ist und was daraus folgt. Und was du jetzt angeführt hast, zeigt ja eigentlich tatsächlich so ein bisschen auch so eine geschichtliche Entwicklung aus vielleicht den ersten Versuchen, in Deutschland eine Demokratie zu etablieren, Wiener Kongress, Nationalversammlung hin zur Kolonialisierung, dem Herrschaftsanspruch der Deutschen durch den Kaiser, Erster Weltkrieg, Verlust des Ersten Weltkriegs und das Bemühen, halt diesen Verlust, das Ergebnis des Ersten Weltkriegs zu korrigieren und wie damit umgegangen wurde. Ich meine, diese faschistischen Tendenzen, die vermeintlich in Italien ihren Ursprung genommen haben, die sind ja tatsächlich bei uns im Nationalsozialismus zum Totalitarismus mutiert. Also für mich ist das nochmal die Steigerung zu Faschismus. Ja. Und wenn du jetzt nur von der Erinnerungskultur sprichst, würde ich halt sagen, geschichtlich gesehen zeigt sich das in Gesellschaften halt, dass das Vergessen eher der Normalfall ist als das Erinnern. Ich würde sagen, dass eine Gesellschaft immer die Tendenz hat, aus Gründen des Stolzes, aus Gründen der Selbstüberhöhung, vielleicht auf der Suche nach so einem Selbstbewusstsein, das Bedürfnis hat, halt bestimmte Aspekte, die dem entgegenstehen, zu verdrängen oder halt eben zu vergessen. Das Erinnern ist eigentlich eine kulturelle Aufgabe, die man sich tatsächlich vornimmt, die für viele wahrscheinlich deswegen auch auf eine bestimmte Art verordnet erscheint. Bevor sie sich tatsächlich intensiv mit ihrer Geschichte, mit den Abgründen ihrer Geschichte beschäftigen, reicht ihnen vermeintlich zu wissen, dass es die Abgründe gibt. Und ja, da haben wir irgendwas, was irgendwie nicht so doll war, machen wir einen Haken dran und ich will aber wieder stolz sein, ich möchte mich wieder selbstbewusst fühlen, das kriegen wir in Zukunft schon besser hin. Und diese leichtfertige Umgang, diese wenig verantwortungsvolle Umgang mit Geschichte lässt dann bestimmte Entwicklungen sich wiederholen. So würde ich das jetzt mal ganz einfach zusammenfassen. Wobei ich in diesem Komplex Erinnerungskultur und so sehe ich auch schon nochmal einen ziemlichen Unterschied zwischen den neuen Bundesländern und den alten Bundesländern. Wie der Westen tatsächlich mit dem Erbe des Nationalsozialismus umgegangen ist und wie der Osten damit umgegangen ist, das spielt für mich auch eine deutliche Rolle. Darüber könnte ich auch was sagen, aber ich möchte dir auch erstmal die Möglichkeit geben, auf meine Einlassung jetzt zu erwidern.
Ja, also primär finde ich auf jeden Fall, dass ich schon mal nicht ganz mitgehen würde, dass man so zwischen Ost und West da so eine klare Trennlinie ziehen kann, zumindest nicht im Sinne von, wer ist jetzt besser oder schlechter mit dem.
Ja, bevor du mir das vorwirfst, musst du erstmal meine These dahingehend hören.
Ja, also gut, deine konkrete These habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich kenne auf jeden Fall die These und ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, können wir auch noch, aber erstmal wäre es mir wichtig zu sagen, dass ich glaube, dass auch das Wiederauferstehen des Faschismus, was in Ostdeutschland nochmal weitaus stärker ist als in Westdeutschland, für mich nicht zwingend primär eine Frage der Erinnerungskultur ist, sondern auch eine Frage der Wiedervereinigung und der Art und Weise, unter welchen Verhältnissen die Menschen in Ostdeutschland gelebt haben und auch jetzt wieder leben. Und wenn wir in Westdeutschland ähnliche Verhältnisse hätten,
zu kurz.
Wenn wir in Westdeutschland ähnliche Verhältnisse hätten und es umgedreht wäre, dann glaube ich, dass die faschistische Bewegung
aber
in Westdeutschland erstarken würde.
Warte mal, Josch, dann lass mich das doch gerade berichten, was ich da sagen will. Bevor wir jetzt über so einen Diskussionsraum eröffnen, der quasi meine These noch gar nicht vorgestellt hat. Und zwar sehe ich in Westdeutschland das Thema, dass zur Nachkriegszeit es also von den Siegermächten, von den westlichen Siegermächten, von den Briten und den Amerikanern ganz wichtig war, den Kommunismus zurückzuweisen. Und da war im Grunde jedes Mittelrecht. Auch Adenauer hat sich für die Westbindung entschieden. Und hat im Zuge dieses Prozesses auch entschieden, Leute, die in der nationalsozialistischen Diktatur in Amt und Würden waren, auch wieder mit Ämtern zu versehen. Und zwar war da der vornehmliche Grund, sich gegen den Sozialismus zu wenden, gegen die Sowjetunion, mal ganz platt gesagt. Und diese Blöcke, die sich gegenüberstanden, die haben in der Hinsicht halt dafür gesorgt, dass unsere Erinnerungskultur nach dem Krieg eigentlich so gut wie nicht vorhanden war. Es gab ein Bemühen darum, sich wieder zu instituieren, eine Bürokratie, ein Staatswesen, eine Republik zu gründen, die sich quasi an westliche Werte bindet, die aber, um funktionsfähig zu sein, auch Leute in Justiz, in den Behördenapparaten, in der ganzen administrativen Abwicklung, kam es dazu, dass Nazis nicht zwingend verfolgt wurden. Und auch in den Familienstrukturen gab es nach meiner Erfahrung, so wie ich es war zwar einiges vor meiner Zeit, aber wie ich es auch noch erlebt habe, das wurde eigentlich nicht besprochen. Die Scham war viel zu groß. Das heißt, aus Gründen der Scham gab es eigentlich keine wirkliche Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur. Das kam erst über die Zeit. Das hat eigentlich dann seinen Höhepunkt in der Studentenrevolte gefunden in den 60er Jahren. Da kam es dazu, dass jetzt nicht nur dass der Staat selbst gefordert war, in Bezug auf diese Diktatur sich zu verhalten, sich einer Position Israels gegenüber und all solche Aspekte, sondern dass dann tatsächlich auch in den Familien diskutiert wurde. Was hast du getan? Wo war da deine Schuld? Und so. Darüber wurde direkt nach dem Krieg nicht gesprochen. Anders in Ostdeutschland, denn Ostdeutschland hatte ein ähnliches Phänomen der Verdrängung innerhalb dieser Familienstrukturen, aber die Ostdeutschen konnten sich als Gewinner empfinden. Die Ostdeutschen waren quasi der antifaschistische Staat. Der Kommunismus, der den Faschismus besiegt hat, sich ganz klar gegen den Faschismus gewandt hat und auch diesen totalitären Nationalsozialismus überwunden hat. Das heißt, eigentlich ging im Osten so eine Form von Stolz einher, quasi diese Diktatur besiegt zu haben. Aber aus diesem Siegesgefühl gab es eben auch keine kritische Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Das heißt, es kam aus ganz anderen Gründen nicht dazu, dass innerhalb der Familien darüber gesprochen wurde, was war deine Schuld. Man konnte es sich sogar noch ein Stück weit leichter machen als in Westdeutschland mit dem Gefühl, zu den Besiegern des Faschismus zu gehören. Und beide Aspekte haben auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber ein wirkliches Erinnern, also eine Erinnerungskultur im Sinne von wir reflektieren unseren Anteil, erschwert, wenn nicht gar verhindert haben.
Ja, also finde ich einen sehr guten Input, und jetzt, wo du deinen Punkt vorgetragen hast, muss ich aber auch sagen, dem stimme ich eigentlich vorbehaltlos zu. Also ich glaube, das war dann erstmal nur so ein bisschen mein erster Impuls, gerade der so getriggert wurde, weil halt eben so dieses neue Erstarken des Faschismus oft so auf Ostdeutschland radikal abgewälzt wird oder da eben gesagt wird, quasi es wäre so ein innerostdeutsches Problem. Nein, und nein. Dem würde ich halt eben ganz fundamental widersprechen. Mir war auch schon klar, dass das nicht dein Punkt ist, ich wollte es aber nochmal festsetzen, weil mir eben auch auf die westdeutsche Erinnerungskultur teilweise ein bisschen zu viel eingebildet wurde. Ich glaube, jetzt fällt es wirklich schwer, heutzutage noch dezidiert zu sagen, das lief alles wirklich gut, aber es wird dann, glaube ich, schon ganz gerne die Schuld so ein bisschen auch abgewälzt. Und ich finde, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Im Gegensatz zu Westdeutschland wurde Ostdeutschland ja auch wirklich von Verfolgten des Nazi-Regimes aufgebaut, also die Kerninstitutionen und auch die Staatsführenden und so. Aber andererseits ist es jetzt nicht so, dass die Erinnerungskultur oder noch viel wichtiger, die Einsetzung von Institutionen, die ein erneutes Erstarken des Faschismus verhindern, hat da auf jeden Fall offensichtlich nicht besser geklappt.
Ja, du kannst ja die Erinnerung vermeiden, indem du denkst, ich gehöre ja sowieso zu den Richtigen.
Ja, ja.
Und da bleibt das alles schön unterm Teppich.
Ja, definitiv. Und ich fand jetzt auch schon mal spannend, so die Einblicke, die du so gegeben hast von dem konkreten Erinnern oder wie du das auch so ein bisschen erlebt hast. Also ich glaube, darauf würde ich auch ganz gerne nochmal eingehen. Ich würde aber noch zu was reagieren, was du vorher ja gesagt hattest, also dass es eben so ist, dass dass das Erinnern, also dass geschichtlich gesehen das Vergessen sehr viel häufiger praktiziert wird als das Erinnern, und dass es auch im Rahmen der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, hast du ja jetzt auch schon gut angedeutet, wie in West- und Ostdeutschland auch wieder dieses Erinnern nicht richtig funktioniert hat. Und das gilt ja dann definitiv, finde ich, nochmal zu betonen, ich meine, das war bei dir jetzt so gemeint, aber geht da dezidiert um das selbstreflexiv-kritische Erinnern von bestimmten Dingen, die man falsch gemacht hat, vielleicht als Land, als Volk, als Gesellschaft, weil sich überhaupt zu erinnern an bestimmte geschichtliche Dinge, das können wir ja schon auch sehr gut. Das wird ja in Gesellschaften immer wieder praktiziert, diese Initiationsgeschichten und so, die nehmen ja immer eine riesige Rolle ein. Also es ist nicht so, als ob Gesellschaften Beispiel? Keinen Bezug zur Vergangenheit
was,
hätten.
Was meinst du damit? Was wäre jetzt sowas, was du benennen würdest, woran sich immer wieder erinnert wird?
Naja, zum Beispiel an die in Amerika, an die Declaration of Independence, an den Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien, an den Bürgerkrieg in Deutschland, an, ja, da ist natürlich eigentlich schon das Nazi-Thema sehr, sehr,
da ist da ein
sehr
bisschen groß, ein schwarzes Loch, ne?
Aber weil man sich eben nicht so dezidiert auf so positive Sachen in der Vergangenheit erinnert, oder das eben eher ein bisschen unter der Hand getan hat. Aber ich glaube schon, dass es, aber also Deutschland ist da eine spannende Stellung, weil es halt auch so diese.
Deutschland hat da eine sehr spannende Stellung, ja, weil es halt auch ein sehr heterogenes Staatsgebilde ist. Es gab Ostpreußen, es gab die Bayern, es gab die Friesen. So, also das sind eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen, diese ganzen Fürstentümer, bis das mal sowas wurde wie ein Reich. Da haben wir eigentlich eine andere Geschichte als jetzt Frankreich oder Großbritannien. Ja. Oder so.
Also die meisten Nationen, also genau, finde ich jetzt auch gerade spannend, dass uns das direkt auffällt, dass es bei Deutschland eher schwierig ist, aber die meisten anderen Nationen haben ja auch so eine Geschichte des Glanzes irgendwie, selbst wenn der dann auch kritisch betrachtet wird, sowas wie die Zeiten Frankreichs unter Napoleon oder aber auch die Französische Revolution und so ist im französischen Selbstverständnis natürlich wichtig. Das britische Empire und diese wahnsinnig fürchterliche kolonialistische Macht ist ja in Großbritannien durchaus auch in einem positiven Verständnis, wird sich darauf bezogen oder es wird eben so, darauf ist man stolz. In der Türkei erinnert man sich ganz radikal an irgendwie Atatürk, aber dann auch an das Osmanische Reich. Also es gibt, und in anderen Gesellschaften würde ich sagen, ist das fast noch wichtiger.
Wobei,
also,
ich würde ja sagen, an der Stelle ist das ein Fail, gell?
Ja.
Ich meine,
ich sehe das überhaupt nicht positiv.
Diese ganzen Aspekte, auf die du abzielst, dass da ein Volk stolz auf seine Nation ist, das hat ja alles mit Kolonialismus und Imperialismus zu tun.
Ja.
Ob das jetzt Great Britain mit das Weltreich oder Spanien, Portugal, ob das die Niederlande war. Wir haben da zwar auch versucht, ein bisschen mitzuspielen, aber das war ja eigentlich der Grund, warum der Kaiser dann diese Großmannssucht ausgeprägt hat, da wir halt eben noch kein Weltreich waren. Er hat sich halt eigentlich da immer ein bisschen minderwertig empfunden, dass die Deutschen halt eben nicht diese große Erzählung haben, diesen Stolz auf dieses Imperium.
Ja.
Und da wollte er ja mitmischen. So hat er uns ja eigentlich in die Urkatastrophe halt des 20. Jahrhunderts geführt.
Ja, also ich denke halt auf jeden Fall, dass dies, also ich würde es genauso problematisieren wie du und ich würde halt sagen, dass diese großen Erzählungen eben prinzipiell schon mal ein Problem sind und ein Entfremdungsfaktor, weil eben die Länder diese großen Erzählungen brauchen und in Deutschland ist diese große Erzählung eben so ein bisschen zusammengebrochen an dem Punkt, an dem es so, also selbst das würde ich halt leider nicht mal als eine Bewegung beschreiben, die irgendwie aus den Deutschen selbst herauskam, so im Sinne von, boah, da haben wir jetzt aber die Grenze echt überschritten. Das ist ja auch was eher von den äußerlichen Mächten kam, zu sagen irgendwie, hier, das Nazireich war scheiße und das habt ihr jetzt irgendwie auch mal anders zu denken. Würde ich sagen, ist ja auch eigentlich was durch das Besiegtwerden und durch die Implementierung von Werten von außen geschehen ist. An der Stelle war das natürlich richtig, aber ist ja nichts, was aus der gesellschaftlichen Mitte und aus dem deutschen Geist oder wie auch immer man es nennen will, selbst entstanden wäre.
Womit sich übrigens auch die anderen Staaten bisweilen auch relativ leicht machen. Es ist natürlich so, dass wir da eine sehr große Verantwortung und eine Hauptschuld tragen an diesen zwei großen Kriegen. Aber wenn du einen Schuldigen hast, dann hilft das natürlich auch sehr gut, über die eigenen Abgründe hinwegzuschauen. Gell?
Definitiv. Also es ist ja auch nicht so, als wären zum Beispiel Konzentrationslager eine rein deutsche Erfindung gewesen. Und auch die faschistische Bewegung hat ja nicht nur in Deutschland stattgefunden. Ist ja eigentlich was eben, also in der globalisierten Welt ist es, finde ich, total schwierig, Phänomene auf Nationen zurückzuführen. Aber Deutschland hat da durchaus auch mit Recht, aber eben die Schuldrolle zugeschoben bekommen und wurde dann eben auch versucht, daraus rauszuerziehen. Zu Recht, wie gesagt, aber bigger picture hätte es durchaus auch gegeben, was vielleicht relevant wäre zu betrachten, indem man nämlich eher gesagt hätte, auch die anderen haben sich zu kritisieren und diese Form von Initiationsritus und von Nationenidee und Ideal und Patriotismus ist vielleicht grundlegend etwas Fragwürdiges oder Kritikwürdiges. Und ich würde halt eben sagen, dass es für mich ganz wesentlich ist, dass so eine Form von Erinnerung im Sinne von einer Selbstkritik und Selbstreflexion nicht richtig funktionieren kann, solange man in einer herrschaftsförmigen Gesellschaft lebt, in der bestimmte Schichten, bestimmte gesellschaftliche Gruppen und ihre Identitäten durch eben bestimmte Erzählungen gesichert werden müssen. Also indem die gesellschaftliche Ideenwelt, indem die Geschichte der eigenen Gesellschaft immer in einer bestimmten Leuchte erstrahlen muss, damit eben bestimmte Systeme, bestimmte Klassen ihre Herrschaft sichern können. Und ich würde sagen, so findet das in fast jeder herrschaftsförmigen Gesellschaft statt. Und jede herrschaftsförmige Gesellschaft ist dann daran gebunden, aus der eigenen Geschichte in irgendeiner Form eine Erfolgsgeschichte zu machen. Weswegen dieser Raum für diese kritische Selbstreflexion natürlich sehr schwer ist.
Wobei ich da drin natürlich eine große Chance sehe. Gell? Ich sehe da eigentlich schon die Chance drin, sich tatsächlich so aufzustellen, dass man sich diese Abgründe gewahr ist und somit halt tatsächlich, wenn dann mit Hierarchien ein Staatssystem baut, es doch zu einer sehr breiten Demokratisierung beitragen kann. Ich würde sagen, immer diese Vermeidung davon, sich den Abgründen zu stellen, um aus ihnen zu lernen, bedeutet, dass man dann auch wieder umso anfälliger für diese herrschaftlichen Aspekte wird. Dass man halt dann so aus einer Sehnsucht sich nicht beschämt fühlen zu müssen, den Leuten eine Stimme gibt oder folgt, die sagen, du brauchst dich auch gar nicht beschämt zu fühlen. Du kannst dich ganz hervorragend fühlen, zu dieser Nation zu gehören. Denn du gehörst zu der Nation, die viel mehr wert ist als alle anderen Nationen. Dass diese Erzählungen funktionieren, heißt ja, dass du dich eigentlich nicht auf eine wirklich durchdrungene Art und Weise mit den Abgründen beschäftigt hast, die der Nationalismus mit sich bringt.
Ja, definitiv. Aber genau das würde ich sagen, ist eben strukturell angelegt in unseren Verhältnissen, weil selbst noch die Erinnerungskultur in Deutschland, wie du ja gerade eigentlich gut aufgezeigt hattest, nicht wirklich in dem Sinne war, was ist da genau passiert und welche Strukturen haben das ermöglicht, dass so etwas passieren kann, sondern eigentlich auch eher in einem Geiste, in dem wieder die eigene Geschichte als eine positive erzählt werden wollte, die von Westdeutschland eben als das Land, was jetzt gegen den Kommunismus kämpft und was diese Geschichte irgendwie aufgearbeitet hat und jetzt neu irgendwie in das kapitalistisch-liberale geht mit Wirtschaftswunder und was weiß ich und aus Ostdeutschland eben mit der Geschichte, wir sind die antifaschistischen Besiegenden. Also es ging ja schon wieder eher um das Interesse, eine eigene Geschichte zu erzählen, als wirklich die Geschichte aufzuarbeiten.
Das
aber genau
ich eher
an
ein
dem
Phänomen
Punkt,
das ist das neuen Faschismus.
Also genau an dem Punkt fände ich es nämlich jetzt spannend reinzugehen, wie wir das erlebt haben auch konkret und ob es da vielleicht auch einen Generationenunterschied gibt. Also nochmal ein bisschen konkreter reinzugehen, weil ich eben schon sehr radikal sagen würde, für mich ist die Erinnerungskultur ziemlich gescheitert und ich sehe nicht, dass die wirklich wichtigen Themen angegangen wurden. Und ich habe aber das Gefühl, dass es bei eurer Generation jetzt oder bei den Generationen über mir schon noch eine größere Auseinandersetzung auch mit Erinnerungskultur gab. Man war ja auch noch näher am Zweiten Weltkrieg. Und schon im Selbstverständnis, bei dir weiß ich jetzt nicht, ob dem wirklich so ist. Du bist ja schon ein großer Skeptiker, was die gesellschaftlichen Verhältnisse angeht. Aber in der ganzen Generation habe ich schon ein größeres Selbstverständnis hingegen dessen immer empfunden, so von wegen Faschismus wird es in Deutschland nicht mehr geben. Wir haben jetzt wirklich daran gearbeitet, wir haben das reflektiert und für uns hat das auch das oberste Prinzip, da dagegen anzukämpfen. Das sehe ich eigentlich, habe ich in deiner Generation immer noch mal ein bisschen strikter so wahrgenommen. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie ging es dir damit? Also wie bist du mit dieser Erinnerungskultur in Kontakt gekommen? Hattest du das Gefühl, das war erfolgreich? Und so dann auch so ein bisschen einfach dein Blick auf so Postfaschismus und Präfaschismus. Also wie hast du persönlich dann deine Auseinandersetzung mit dem Faschismus gelebt? Und wie ging es dir jetzt in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus, der wiederkommt? Oder hattest du das Gefühl, er war vielleicht sogar nie weg? Was sind da so deine Gedanken?
Ja, ich meine, dazu will ich erst noch mal kurz darauf eingehen, dass ich sagen würde, in der Nachkriegszeit hatten die Deutschen keine Erzählung, die sie in irgendeiner Form mit Stolz erfüllt hätte. Es war ein Verdrängen, aber schon ein Bewusstsein dafür, dass jetzt keine Zeit ist, die Klappe aufzureißen. Das ist für mich ein neueres Phänomen heutzutage, dass jetzt diese Faschismus, den ich so auch an die AfD knüpfe und so. Ja. Das hat damit zu tun, wir müssen wieder drüber reden, wie toll das Deutschsein ist und dass das Nazitum nur ein Vogelschiss war und so.
Ja.
Also da würde ich sagen, die Westdeutschen haben sich zu sehr geschämt, wahrscheinlich auch die Ostdeutschen, aber da kann ich nicht, da habe ich alles gesagt, was ich so aus der Ferne zu analysieren weiß. Aber auch in meiner Familie und so, da wurde darüber nicht gesprochen. Es war schon klar, halt, wir halten den Ball flach, weil wir haben hier eine riesen Scheiße abgelegt. Das war vielleicht auch so ein Aspekt von, man denunziert sich nicht, weil jeder war irgendwie beteiligt.
Ja.
Wenn man jetzt nicht sagt, dass der Alfons von nebenan halt eine Nazi-Drecksau sagt, dann bin ich vielleicht auch sicher, dass er es nicht über mich sagt. So. Das heißt, man war schon sehr, sehr bemüht, das so alles unter den Teppich zu kehren. Und ich kann das ja nur aus meiner persönlichen Geschichte, wenn du nachher fragst, berichten. Und das ist halt eigentlich eine Flüchtlingsgeschichte. Ja? Also meine Familie väterlicherseits kommt aus Preußen, aus Pommern. Stolp hieß damals die Kleinstadt und nennt sich mittlerweile Stubsk. Und da kenne ich nicht viele Geschichten, wie jetzt tatsächlich meine Großväter zum Nationalsozialismus gestanden sind. Beide sind im Krieg gefallen und die zweiten Männer, die mit Sicherheit auch eine Kriegserfahrung hatten, da weiß ich auch nichts von. Ich kenne jetzt Geschichten der Flucht, aber ich weiß nicht oder nur indirekt, wie jetzt meine Familie dazu gestanden ist. Mütterlicherseits schon gar nicht. Also meine Mutter kommt aus dem Freigericht und da gab es auch eine Schwester und so, auch Leute, die ich kenne, mit denen ich auch intensiv Kontakt hatte, immer wieder. Aber über die Nazis und die Rolle, die sie in diesem Regime gespielt haben, wurde nicht gesprochen. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, als der Russe, ich sage es jetzt mal so, wie es meine Großmutter auch erzählt hat, der Russe stand vor der Tür und ihre Mutter, also meine Urgroßmutter, die wollte Stolp nicht verlassen. Und deswegen haben sie halt in der Hoffnung, es gab ja auch viel Propaganda, wir schlagen die alle wieder zurück und sowas. Ja, die hatten bis zuletzt die Hoffnung, dass sie bleiben können. Und da war quasi die russische Armee schon vor Stolp, als sie dann entschieden haben, wir müssen jetzt los. Und da gibt es ja auch die Geschichte von der, ich glaube, Gustloff hieß das Schiff, die dann gesunken ist. Da waren quasi total viele Flüchtlinge, tausende Flüchtlinge aus Pommern, die dann quasi überschifft werden sollen. Diese wurden dann nach Skandinavien verbracht, nach Dänemark. Und die sind angegriffen worden. Und dadurch, dass meine Familie so lange gezögert hat, waren die nicht auf diesem Schiff. Ja. Das heißt, die sind ein Schiff später geflohen, was ihnen wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Wären sie auf der Gustloff gewesen, wären sie mit Sicherheit auch abgesoffen. Und dann kenne ich auch Geschichten, wie sie dann in Dänemark waren, dass auf der Flucht halt ein Kind meiner Großmutter falsch behandelt wurde, wurde geimpft mit einer Erwachsenendosis und daran ist das Kind auch gestorben und so. Also so tragische Geschichten und auch dass sie dann irgendwann auch in einem Zugabteil und da wurden sie auch beschossen und quasi direkt das anhängende Zugabteil hinter ihnen wurde bombardiert. Damit war dann halt so der Rest des Zuges weg, was dann auch dazu geführt hat, dass meine Großmutter auch Zeit ihres Lebens Angst hatte vor so lauten Geräuschen und in dem Haus, in dem sie gewohnt hat, oben drüber war der älteste Sohn ihrer Tochter. Die Tochter ist nach Amerika, aber der Erich ist hier geblieben. Das war so ein bisschen turbulente Zeiten, aber das führt jetzt zu weit. Jedenfalls hat der Erich da oben gewohnt und ich war halt auch oft mit ihm zusammen, war mein Cousin. Wir haben uns intensiv aufeinander bezogen und wenn wir da oben zu viel rumgegalert haben, rumgepoltert haben und so, da hat meine Großmutter richtige Angstzustände da unten gekriegt, hat uns auch immer total zusammengeschissen. Und
ja.
So, ja. Also das war ja alles nix. Und was ich weiß, so, dass sie halt sehr, sehr stark so ihr, der Erstgeborene, ja, der hat sich um alles zu kümmern. Als ich dann als Sohn ihres Jürgen, mein Vater hat sie wohl auch sehr geliebt, halt geboren war, da war sie auch voller Stolz. Also so dieses Männerthema war ganz groß. Und ich kann mich an eine Aussage erinnern meiner Großmutter, ich weiß gar nicht, was wir da geguckt haben, aber irgendwas, da war ich noch relativ klein. Ob das EWG war, einer wird gewinnen mit Kuhlenkampf oder so, und da waren Schwarze. Und da hat meine Großmutter gesagt, also sie ist ja wirklich total indoktriniert von dieser Nazi-Erzählung und sowas, und das kriegt sie auch nicht mehr aus dem Kopf. Wenn sie einen Schwarzen sieht und so, dann, da hat offensichtlich dieses Untermenschenthema total bei ihr verfangen und so. Sie konnte das kritisch reflektieren, aber hat halt benannt, dass sie da nicht drüber kommt. Gell? Insofern würde ich schon annehmen, dass es eine Sympathie für den Nationalsozialismus gab und auch, dass sie wahrscheinlich Hitler auch verehrt haben und so, aber tiefer ging das nicht. So in der Zeit, als ich dann so kritisch wurde, dass ich nachgefragt hätte, war mein Vater gestorben und meine Großmutter und die Großväter eigentlich, so, da war ich, das, in meiner Pubertät sind die alle gestorben. Gell? Was für mich auch schwierig war, weil das dazu geführt hat, dass eigentlich ein Großteil der Menschen, auf die ich mich bezogen habe, dann weg war. Auch für meine persönliche Geschichte war das sehr herausfordernd. Aber im Zuge meines Erwachsenwerdens, so in der Pubertät, bin ich ja dann auch im Café Wojtyla gelandet. Das war eine linke Jugendgruppe, wenn du so willst. Und da hatten wir diese Themen ganz stark. Das war uns ganz wichtig. Der Aspekt, dass Faschismus, das Nationalsozialismus, das Holocaust, das war ein Riesenthema für uns. Nie wieder. Das war ganz groß. Und das hätte mit Sicherheit auch dazu geführt, dass ich mit meinem Vater und mit meinen Großeltern geredet hätte. Aber sie waren dann nicht mehr da. Von selbst haben sie, wie gesagt, so Geschichten des Krieges, so der Kriegswirren und so, da kenne ich ein bisschen was, aber über ihre Rolle im Nationalsozialismus wurde nicht gesprochen.
Ja, also zu dem Indoktrinationsthema, nur eine ganz kurze Rückfrage, würde mich interessieren, wann denkst du, ist denn deine Oma geboren oder weißt du das? Wie alt wird sie gewesen sein?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht genau. Ich meine, mein Vater ist 40 geboren und sie wird relativ jung gewesen sein. Also. Da kenne ich auch noch eine Geschichte von ihr. So, der Mann wäre immer vom Kriegsurlaub heimgekommen, um ihr ein weiteres Kind reinzudrücken. So ein bisschen sarkastisch, ja, hat sie das irgendwann mal erzählt. Aber ich denke, dass sie dann so 1920 rum geboren wurde.
Ja. Ja, da ist natürlich dann auch diese Nazi-Ideologie und die Nazi-Herrschaft eine total prägende und zentrale Phase. Also ich fand es jetzt spannend, dass sie eben diesen internalisierten, total widerwärtigen Rassismus noch so in sich getragen hat, aber trotzdem mit dem Selbstverständnis, dass das irgendwie ja problematisch ist.
Spannend fand ich halt, dass sie das von sich aus angesprochen hat.
Ja.
Das war ja nicht so, dass wir gesagt haben, sag mal, wie war denn das damals, wie schaust du jetzt auf andere Ethnien, sondern dass sie das von sich aus so benannt hat, was ja dann heißt, dass da schon so ein reflektiver Ansatz war, der aber offensichtlich nicht so weit geführt hat, sich dem Thema so weit zu stellen, bis sie tatsächlich in der Lage ist, das zu überwinden, sondern sie hat das dann so ein Stück vielleicht auch resignativ so einfach angenommen. So, das ist einfach so tief in ihr geprägt, das gilt es einfach zu akzeptieren. So.
Ja, und wenn du dann in dieser linken Jugendkultur auch unterwegs warst.
Ziemlich linken Jugendkultur.
Dann war euer Gefühl und Empfinden doch wahrscheinlich schon auch, hier wurde zu wenig aufgearbeitet und nie.
Du hast ja auch die Frage gestellt, so waren wir der Ansicht, dass wir das so gründlich aufgearbeitet hätten, dass wir uns darauf verlassen können, dass sowas nicht wieder passieren kann. Nein.
Ja.
Und zwar total klar, dass diese Strukturen, wie Menschen miteinander umgehen, dass das nichts typisch Deutsches ist. Dass das einfach eine Form, dieser Nationalismus hat ja eigentlich seine Verbreitung auch durch Napoleon gefunden, weil er eine Erzählung gebraucht hatte, dass die Leute ihm in den Krieg gefolgt sind. Ja? Aber dieser Nationalismus, der hat ja mittlerweile also sämtliche Staatengebilde, gerade heutzutage halt, ja.
Ja, das ist und ja der auch, moderne Nationalstaat, also ist ja gar nicht davon wegzudenken. Ja. Voneinander auch nicht zu trennen, finde ich, weder die Nation vom Staat noch umgekehrt.
Und dass diese Idee, sich als Nation zu überhöhen, sich für wertvoller zu halten als andere, dass das in einen Abgrund führt und jederzeit wieder in einen Abgrund führen kann, das war uns total klar.
Ja.
Und das ist, das habe ich nie überwunden. Und das ich kenne auch Leute, die mir dann so erzählen, so im Sinne der menschlichen Entwicklung, so im Sinne einer Entwicklung des Bewusstseins, daran glaube ich null.
Ich auch überhaupt
das
nicht.
Das ist, wir sind kulturelle Wesen, die, wenn sie sich bestimmte Regeln setzen und die überwunden werden, schau, wie wir im Krieg agieren. Und das kannst du in jeder kriegerischen Auseinandersetzung sehen. Wenn ein bestimmtes Regelwerk wegbricht, dann werden wir zu den abgründigsten Tieren, die dieser Planet zu bieten hat. Und zwar immer und ausnahmslos.
Ja. Dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also so in dieser Jugendbewegung, gerade in der linken Jugendbewegung, hat ja jetzt noch nie eine Generation gesagt, Erinnerungskultur ist eigentlich genug und Faschismus haben wir für immer besiegt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass so gerade in diesen 2000er Jahren schon es so einen Vibe gab, der so sehr irgendwie Aufbruchsstimmung und wir sind eigentlich auf einem guten Weg, wir entwickeln uns in eine gute Richtung ist. Es gab ja dann auch diese Agenda 2010 und so Sachen, wo irgendwie... Oder hieß es so? Oder ist
das hieß Agenda 2010, hat er damit aber eigentlich nichts zu tun.
Aber ist das dieses Hartz-Zeug? Mhm, das genau. Meine ich nicht.
Da ging es um die Hartz-Gesetzgebung.
Nee, ich meine nicht die Hartz-Gesetzgebung, sorry. Völlig falsch. Es gab diese Millenniumsziele. Also irgendwie, und die sollten bis 2010 erreicht sein, deswegen hatte ich das gerade im Kopf. Davon hat letztens meine Professorin berichtet und wir konnten im Raum gar nicht anders als zu lachen, ehrlicherweise, inklusive okay. ihr. Weil sie meinte, sie hat daran geglaubt und die ist eine intellektuelle Frau, die irgendwie auch links ist und sich da viel mit beschäftigt, schon immer auch mit Feminismus, aber trotzdem auch sie meinte, sie hat Anfang der 2000er geglaubt, dass die Welt sich jetzt vornimmt, die Armut zu bekämpfen, die Gleichstellung der Frau einzurichten und so, also da gab es ja schon so eine positive Stimmung. Und es gibt ja schon jetzt auch viele Menschen, die sagen, dass sowas in Deutschland nochmal wiederkommt, hätte ich nicht erwartet. Und da habe ich halt jetzt von meiner Generation aus irgendwie ein bisschen anderen Blick drauf, wo ich aber halt wahrscheinlich auch eben durch meine Generation so geprägt bin. Also die AfD gibt's halt schon, seit ich wählen darf, ist das eine zu wählende Partei, die einen ziemlich großen Einfluss hat. Diese Form von Rassismus, diese Form von der Tötung oder des Sterbenlassens von Menschen, nur weil sie nicht weiß sind oder nicht aus Europa kommen, das ist für mich halt vollkommen eine Realität. Und gehört für mich absolut zum politischen Spiel und zu unserer gesellschaftlichen Realität. Weswegen ich dann jetzt vielleicht auch aus meiner Generation etwas naiv gesprochen mir halt immer denke, so, also finde ich jetzt nicht überraschend, dass der Faschismus wiederkommt in solchen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das war eher so ein bisschen das, worauf ich abgezielt hatte.
Ja, aber erzähl ruhig noch mal ein bisschen weiter. Das interessiert mich. Eins würde ich vielleicht noch sagen. Es gibt ja auch durchaus eine Kritik der Linken an der Erinnerungskultur, die jetzt ganz anders aussieht als die Kritik der Rechten. So, wir lassen das alles mal weg und wir kümmern uns wieder um unseren Nationalstolz. Sondern die Kritik der Linken, kenne ich zum Beispiel auch von Harald Welzer oder von anderen, die sagen, dieses Erstarren in diesen Erinnerungsriten, ja, dass das so inhaltsleer wird, das ist dann auch so ein Abgeben von Verantwortung. Da sind so bestimmte Rituale in unserer Gesellschaft, der Auschwitz-Gedenktag, der was weiß ich was, und da legen wir einen Kranz nieder und hören ein paar Reden im Bundestag. Aber dass Erinnerungskultur auch bedeutet, dass uns das emotional nahe kommt, dass wir auf eine Art und Weise vielleicht auch berührt werden, wie ich es auch zu meiner Schulzeit zum Beispiel noch durch Zeitzeugen wurde. Und das war meine politische Erweckung. Ich habe mich schon auch so ein bisschen für Zusammenhänge interessiert, aber das war der Punkt, als ich das erste Mal einen Zeitzeugen über die Nazi-Zeit habe berichten hören. Das hat mich wirklich berührt. Und da gibt es ja schon die Kritik der Linken, dass es halt eben auch eine Form braucht, dass man die Menschen damit auch berührt, dass man etwas in ihnen anspricht, was das lebendig werden lässt. Und dass so eine bestimmte Form von Ritualisierung, dass das tatsächlich auch nichts Lebendiges ist. Und mit dieser Kritik kann ich durchaus auch was anfangen.
Also,
aber mich interessiert tatsächlich auch nochmal im Besonderen das, was du mich gefragt hast. Halt. Wie nimmst du das denn wahr? Wie nimmt das deine Generation wahr? Wie nehmt ihr wahr, dass eure Eltern mit diesem Erbe umgehen? Und wie geht ihr heutzutage damit um? Wie schaut ihr da drauf?
Ja, das sind natürlich jetzt auch viele große, spannende Fragen. Ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich diese Kritik an, also diese linke Erinnerungskulturkritik auf jeden Fall teile. Und das reiht sich dann bei mir ein in eben so eine Kritik des Liberalismus und der Verhältnisse, in denen wir leben, allgemein. Denn ich bin ja nicht dagegen, dass es einen Erinnerungstag gibt, dass man diese bestimmten Riten oder so hat, sondern ich bin dagegen, dass es nicht mehr ist als das. Und ich finde, genau das wäre halt eben meine Kritik daran, dass ich sagen würde, man hat irgendwie bestimmte so öffentlichkeitswirksame gute Bilder oder Initiationsriten oder Tage zum Erinnern oder sowas geschaffen, aber sich wirklich mit den Praxen auseinandergesetzt, die dazu führen, mit den gesellschaftlichen Strukturen, mit dem Charakterbild, mit der Psyche der Menschen im Faschismus und so, haben sich auch Menschen auseinandergesetzt, aber ich finde auf jeden Fall nicht die breite Masse der Gesellschaft, und es stand für mich nicht im Vordergrund der gesellschaftlichen Verhältnisse und Bewegungen Deutschlands im 20. und 21. Jahrhundert, definitiv nicht. Und für mich hätte es halt eben auch gegolten, den Zusammenhang zwischen den Verhältnissen, die vor dem Faschismus waren, und den kapitalistisch-bürgerlichen Verhältnissen, in denen der Faschismus angewachsen und entstanden ist, die zu reflektieren und in eine Kontinuität zu setzen, auch mit dem Faschismus. Nicht im Sinne von, alle Kapitalisten sind Faschisten oder so, das ist Quatsch. Der Faschismus ist ja etwas, das sich auch ganz dezidiert gegen die liberale Gesellschaft, gegen den Kapitalismus wendet, zumindest früher. Heutzutage auch gegen den Liberalismus, aber nicht so sehr gegen den Kapitalismus.
Ja.
Aber ich glaube, dafür haben wir jetzt heute keine Zeit mehr. Aber auch das ist spannend, wie hat sich der Faschismus verändert. Aber in jedem Fall ist es so, dass für mich eben der Faschismus eher so betrachtet wurde wie so was ganz Böses, was auf einmal aus dem Nichts entstanden ist und was dann Hitler und die Deutschen auf einmal dann wollten, wo die auf einmal voll indoktriniert waren, und dann war es aber auch wieder weg. Für mich greift es aber viel zu kurz. Also der Faschismus gehört für mich vor allem in dieser konkreten Form, wie er sich da ausentwickelt hat, ganz klar in seine Zeit, und war eben auch kein Phänomen, das nur auf Deutschland und auf Hitler irgendwie zu reduzieren wäre. Und inwiefern auch die kapitalistischen Verhältnisse, die Verdinglichung von Menschen und Natur, inwiefern eben dieses Nationengebilde, diese Form von Rassismus, auch der Zusammenhang zu so einer Pseudowissenschaft, zu so einer völlig wahnhaften Verwendung des wissenschaftlichen Prinzips, wie der Liberalismus dafür verwendet, also inwiefern das alles in der Kontinuität steht mit dem Faschismus. Das wäre für mich ganz zentral gewesen und wurde meines Erachtens nicht genug reflektiert, geschweige denn, dass eben Verhältnisse eingerichtet worden wären, die dem wirklich entgegenstehen. Also das ist für mich schon mal überhaupt nicht passiert. Meines Erachtens wurden eben Verhältnisse instituiert, die zwar sich gegen den Faschismus vermeintlich aussprechen und wo die Menschen auch schon im Bewusstsein haben, das wollen wir eigentlich nicht, aber keine, die auf eine lange Dauer wirklich verhindern, dass sowas nicht wieder durch die gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben, gefördert wird und wieder entsteht. Und das passiert ja auch gerade. Und ich würde sagen, dass meine Erinnerungskultur quasi und mein Aufwachsen in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus genau davon auch geprägt ist. Also ich würde sagen, dass deine Erfahrungen ja nochmal dezidierter sich eben auf dieses Präfaschismus beziehen, also auf Postfaschismus. Mhm. Bin ich verwirrt wegen den wieder zu komplexen Begriffen, aber eben auf die Erfahrung des Faschismus, der noch gar nicht so lange her war, wo man noch Eltern, Großeltern hatten, die selbst daran beteiligt waren und so, und die Auseinandersetzung damit. Und meine Auseinandersetzung wurzelt jetzt schon eher eben in so einem Zwiespalt zwischen der Erinnerung an das, was war, aber auch dem Reflektieren über das, was kommt und inwiefern das
zusammenhängt. Ich würde auch sagen, hetz dich nicht, gell? Wir nehmen uns die Zeit. Ich finde das wichtig. Deine Erfahrungen und deine Ansichten will ich da auf jeden Fall auch noch hören.
Ja, ich hetz mich auch nicht. Ich bin nur vielleicht schneller am Reden, so, weil es ein intensives Thema irgendwie ist. Aber also bei uns in meinem Umfeld war erstmal schon auch so meine erste Begegnung mit dem Thema, als ich auch noch jünger war und so, da hatte ich schon das Gefühl, also gerade auch in der Bubble, in der ich natürlich war, dass das gut aufgearbeitet wird, dass das ein Thema ist. Ich erinnere mich, dass das in uns mit euch hier im Elternhaus ein Thema war, was diskutiert wurde. Das war für mich auch etwas, also eine meiner frühesten Zugänge zu Politik und der Auseinandersetzung mit Politik, eben die Auseinandersetzung mit den Schrecken des Nationalsozialismus. Und darum hatte ich für mich schon das Gefühl, dass es ein zentrales Thema ist. Aber sobald ich dann mal so ein bisschen rausgegangen bin, eben aus meinem kindlichen Ich und der konkreten Auseinandersetzung oder diesem Teenageralter und so mich in die breitere Öffentlichkeit diesbezüglich begeben habe, als ich zum Beispiel auch die Schule gewechselt habe und dieses so ein bisschen so ein größeres Bild auch vom Nationalsozialismus und dem Faschismus und den Zusammenhängen mit auch unseren gesellschaftlichen Verhältnissen überhaupt gewinnen konnte, war ich dann nicht mehr so optimistisch, dass das wirklich alles so gut aufgearbeitet wird und so zentral steht. Meine Generation beschäftigt ja dann durchaus auch die Zusammenhang oder die Linke meiner Generation, muss man ja leider ganz eindeutig sagen, beschäftigt ja durchaus auch eben eine Erinnerung an die kolonialen Gräueltaten. Also der Genozid im Zweiten Weltkrieg, ausgehend von Nationalsozialisten, ist ja bei weitem nicht der einzige Genozid, den die deutsche Kultur, Gesellschaft, Nation sich so auf die Fahne schreiben kann. Und wenn ich die Herero und Nama erwähne, ist irgendwie bei 90% der Menschen in Deutschland auch überhaupt noch nicht mal eine Ahnung, wovon ich überhaupt rede. Und das sind dann teilweise genau dieselben, die sagen, wir haben genug erinnert, wir wissen ja jetzt alles und können wieder in die Zukunft schreiten und so. Also es ist, da finde ich schon auch eben einen Blick auf eine größere Welt von irgendwie Ungleichheit, Gewalt, Faschismus, Rassismus und Unterdrückung, die aus meiner, oder ich denke, da kann ich auch für die Linke meiner Generation sprechen, aus unserer Perspektive überhaupt nicht angemessen aufgearbeitet wurde.
Und wem machst du den Vorwurf im Besonderen?
Das ist halt.
Gibt es da eine bestimmte Generation oder so eine bestimmte zeitliche Perspektive, wo du sagen würdest, da hätte das passieren müssen?
Also insbesondere, weil du auch gesagt hast, also was du ja jetzt auch nochmal eindrücklich klar gemacht hast, da auch in eure Generation in der Linken war auch in dieser Zeit völlig klar, dass das nicht genügend aufgearbeitet wurde. Ich würde den Vorwurf schon ziemlich dezidiert an die Konservativen und Liberalen richten und an die Menschen, die eben nicht den Zusammenhang zwischen auch kapitalistischen Verhältnissen und dem Nationalstaat überhaupt zu eben dem Abgrund des Faschismus gesehen haben und weiterhin nicht sehen. Aber im Grunde genommen, finde ich, ist es auch ein Vorwurf, den ich gar nicht so gut personifizieren kann. Ich finde, das ist auch eine strukturelle Sache. Also ich würde allgemein an Nachkriegsdeutschland oder halt an die beteiligten Mächte, die beim Aufbau Nachkriegsdeutschlands beteiligt waren, den Vorwurf stellen, halt keine radikal anderen Verhältnisse instituiert zu haben. Und auch das würde ich aber auch größer sehen als Deutschland, der gesamten Welt nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs kann man ja vorwerfen, nicht eine auf Gleichberechtigung und Emanzipation abzielende Gesellschaft im Sinne zu haben, sondern wieder nur eigentlich in neu veränderten Verhältnissen die eigene Macht und die Sicherung von Herrschaft im Ziel gehabt zu haben.
Ich meine, Schindler und Bauer waren Leute, die wurden geschmäht, ja, in Frankfurt. Sie hätten ja eigentlich Helden sein müssen.
Ja, definitiv.
Ich meine, Schindler hat dann viel, viel Zeit in seinem Alter in Israel verbracht, weil er da sich auch nicht wirklich zu Hause, aber immer noch mehr zu Hause gefühlt hat als in Deutschland. Und Bauer, der ja auch dazu beigetragen hat, halt, dass das Eichmann vom Mossad halt nach Israel verbracht wurde und die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt zu Wege gebracht hat, der hatte auch kein hohes Ansehen. Also in diesen Zeiten, das war halt noch 50er Jahre, gell? Auf 60 zugehend, da waren solche Leute halt im Prinzip auch tendenziell eher Verräter oder Leute, die sich gegen das deutsche Volk richten.
Ja.
Also da gab es noch ziemlich ungute Sachen so in unserer Gesellschaft. Wie gesagt, ich sehe das, dass überhaupt erstmal so in eine Richtung gehen, dass das aufgebrochen wurde und da sich damit beschäftigt wurde, intensiver, und dass dann auch solche Leute wie Schindler oder Bauer halt Ehrungen erhalten haben, das sehe ich als eine Errungenschaft eigentlich der jungen Menschen so aus der Studentenrevolte der 60er Jahre.
Ja, definitiv.
Vorher war das noch alles ziemlich verkrustet.
Und da muss man ja sagen, so sehr ich auch radikal Kritik daran übe, dass für mich eben gerade nicht praktisch andere Institutionen eingesetzt wurden, die das verhindern, was für mich der wirklich zentrale Schritt gewesen wäre, dass man eben nicht nur erinnert, sondern auch verändert, sondern, also davon mal abgesehen, dass überhaupt dieser von der linken Kritik ja noch adressierte, irgendwie nur oberflächliche Erinnerungskult irgendwie entstanden ist, ist ja schon was, wo Deutschland anderen Nationen eigentlich weit voraus war. Also das ist ja ein weltbekanntes Vorurteil, was mittlerweile, wenn ich das so mitbekomme, fast auch schon wieder eher so negativ gesehen wird, auch global, dass Deutsche eben nicht stolz sind auf ihre Nationalität. Also immer wieder, wenn ich dann doch mal wieder auf Social Media oder so mich verirre, kriege ich auch so Comedians oder so Leute angezeigt, die sich so darüber lustig machen. Oder irgendwie Leute, die sagen,
dass die Deutschen so das Büßergewand anhaben.
Genau, wo ich mir so denke, so, also wow, das finde ich eigentlich einmal irgendwie eine ganz gute Sache, wird ja jetzt auch ganz krass thematisiert von Rechten und so, dass das so was Schreckliches wäre und so. Aber andere Länder sind da ja überhaupt nicht bereit, Kritik zu üben, haben ihre Genozide auch noch überhaupt nicht eingestanden und gehen überhaupt nicht damit auf eine offene und gute, angemessene Art und Weise um. Das heißt, also eine gewisse Art und Weise, wobei auch da würde ich wieder sagen, das war jetzt nichts, was aus den Deutschen selbst kam, sondern eben durch die Niederlage auch im Weltkrieg. Aber auf eine gewisse Art und Weise gab es zumindest mal den Versuch zu erinnern, der irgendwie fehlgeschlagen zu sein scheint. Aber etwas, was da schon ersucht würde zu machen und zu probieren, was aber nicht funktioniert hat. Und das kann ich schon auch wertschätzen. Ich habe aber das Gefühl, und da weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das schon mein Anfang der Konservatismus irgendwie ist, aber ich habe das Gefühl, dass das auch abnimmt. Also dass es schon so wird, dass immer mehr das, also ausgelöst durch die 68er-Bewegung, durch die Bewegung in den 60er Jahren, gab es ja schon auch eine sehr dezidierte Auseinandersetzung damit, weil eben ja aber auch noch Eltern, Großeltern, LehrerInnen, PolizistInnen, die Menschen, die das waren, die diese sozialen Rollen eingenommen haben, waren ja noch Nazis gewesen. Und heute ist das eben ein bisschen abstrakter, da hat man diese direkte Auseinandersetzung nicht mehr so. Und so habe ich das Gefühl, dass das Erinnern auch in der deutschen Kultur immer mehr wirklich zu so einer bloßen Formalia wird und eine wirklich konkret tiefgehende Auseinandersetzung nicht mehr so stattfindet und eher je nach Generation immer weiter abnimmt.
Hattest du denn den Nationalsozialismus in all seinen Facetten in der Schule?
Also ich hatte den Nationalsozialismus in der Schule, in der Montessori-Schule haben wir das auf jeden Fall auch behandelt. Ich hatte jetzt nie das ist vielleicht dann auch ein bisschen theoretisch hoch oder viel verlangt, aber so die konkrete Auseinandersetzung mit, inwiefern stehen unsere Verhältnisse und die entstandenen und die vergangenen Verhältnisse in einem wirklichen Kontinuum mit dem Faschismus, hatte ich jetzt nicht so richtig. Also vor allem auch auf der Regelschule, wo man dann ja eigentlich so 10. bis 12. Klasse, da ist man ja eigentlich mental noch mal mehr dazu in der Lage, auch so Strukturen zu erkennen. Da hatte ich das eigentlich so gut wie nicht. Da hatte ich auch überhaupt nicht die koloniale Geschichte Deutschlands thematisiert oder sowas. Also den Nationalsozialismus haben wir schon behandelt, auch dass diese Form von Nationalismus zu sowas führen kann und dass es was Schlechtes ist. Aber so mal anzuschauen, welche Teile in unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel die Polizei, sind total massiv auch geprägt von dem Nationalsozialismus, wurden eigentlich in ihrer Institution auch von Nationalsozialisten geführt und wieder geschaffen und so. Also solche Sachen hatten wir jetzt nicht so wirklich und auch halt diesen Zusammenhang, wie gesagt, von Kapitalismus und Faschismus und dieses Spannungsverhältnis, das wurde meines Erachtens nicht wirklich thematisiert.
Also ich hatte das in der Schule, aber tatsächlich auch auf eine Art und Weise, dass ich damit auf jeden Fall in Berührung kam. Diese Geschichte mit dem Zeitzeugen, das war ein Wahlunterricht, das weiß ich noch. Das war so eine Projektwoche und wir hatten uns tatsächlich für das Projekt Erinnerungskultur entschieden. Also ich weiß nicht, ob es genau so hieß, aber im Zuge dessen bin ich dem begegnet. Also es gab Möglichkeiten, da in der Schule damit in Berührung zu kommen. Das wurde jetzt nicht irgendwie so beiseite gewischt oder so, ja. Das nicht, aber es gab an der Schule, gab es auch Nazi-Lehre und es gab auch linke Lehre. Gell?
Ja.
Aber mir war noch wichtig, eins mal vorzutragen, was denn tatsächlich den Nationalsozialismus halt insofern ausmacht, in seiner Einzigartigkeit und warum es wichtig ist, eine Erinnerungskultur tatsächlich zu leben. Man könnte ja auch sagen, wenn du jetzt die Verbrechen von Stalin siehst, der durch seine Politik zu Hungersnöten, ähnlich wie die Briten in Indien, oder im Gulag in der Sowjetunion, ja, das sind ja auch Millionen Leute, also ich glaube 20 Millionen und die zu Zeiten von Great Britain, das sind in Indien auch, ich glaube, über 30 Millionen Leute auch verhungert und umgekommen und so. Und ich kenne auch das, auch der Vishu, der ja auch an der Montessori-Schule unterrichtet hat, der, so wie du das sagst halt, du siehst da was auf Social Media, der hat auch mal gesagt, wieso denkt ihr Deutschen eigentlich, dass ihr so eine ganz besondere Form von Verantwortung für eure Vergangenheit habt? Es gibt viele Imperien, die da Dreck am Stecken haben, gell? Aber mir ist nochmal ganz wichtig vorzutragen, was das denn ausmacht.
Ja, finde ich einen wichtigen Punkt, weil ich finde, dass beide Argumente existieren sollen und dürfen und nichts ist, was ich ausschließen darf, weil darauf wollte ich ja auch hinaus, dass die Deutschen überhaupt mal auf die Idee kommen, dass man sich damit auseinandersetzen sollten und das auf eine bestimmte Art und Weise, wenn auch nicht wirklich funktional und also wenn es auch nicht geklappt hat, dass sie es wenigstens versucht haben, ist ja durchaus ehrbar in Anbetracht dessen oder zumindest mal das Mindeste, was passieren sollte, in Anbetracht dessen, dass andere Länder das überhaupt nicht tun und eben auch ganz schreckliche Gräueltaten in ihrer Geschichte haben, die es aufzuarbeiten gilt. Und dennoch ist der Nationalsozialismus eine besondere Geschichte, die eine einzigartige Stellung haben sollte, finde auch ich. Aber trag gern mal vor.
Ja, zum Schluss, da müsst ihr jetzt durch, Leute. Die Singularität der Verbrechen unter der NS-Herrschaft im Vergleich zu anderen Gewaltherrschaften liegt primär in der industriellen, bürokratischen und totalen Vernichtungslogik. Während historische Massaker oft politisch, religiös oder militärisch motiviert waren, zielte der Holocaust auf die vollständige Auslöschung jedes Einzelnen ab, dessen Verbrechen es war, überhaupt geboren zu sein. Die zentralen Besonderheiten der Opfer und der Verfolgung im Nationalsozialismus sind industrielle Massenvernichtung, Die Tötung wurde von einer handgreiflichen oder lokalen Gewalt, wie zum Beispiel bei Pogromen, in einen bürokratisch organisierten, technisierten Prozess in Vernichtungslagern umgewandelt. Der Mord wurde als fabrikmäßige Fließbandarbeit strukturiert. Totaler Vernichtungsanspruch. Das nationalsozialistische Regime zielte auf die physische Vernichtung aller Juden weltweit ab. Es gab, anders als bei vielen historischen, religiösen oder politischen Konflikten, kein Entrinnen und keine Möglichkeit, sich durch Konversion oder Anpassung der Verfolgung zu entziehen. Die rassische Zuordnung war absolut und unumstößlich. Rassenideologisches Fundament. Der Völkermord war kein Mittel zum Zweck, zum Beispiel Machterlangung oder Landraub, sondern der Zweck selbst. Der nationalsozialistische Antisemitismus verstand sich als weltanschauliche Erlösungsideologie, in der die Ermordung als notwendige biologische Säuberung der Menschheit betrachtet wurde. Umfassende Verfolgtengruppen. Neben den europäischen Juden, die als Hauptziel darstellten, die das Hauptziel darstellen, wurden planmäßig weitere Gruppen verfolgt. Dazu zählten Sinti und Roma, politisch andersdenkende Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Zwangsarbeiter sowie Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen. Entmenschlichung und Ausbeutung. Vor dem systematischen Mord stand oft die vollständige Beraubung, Entrechtung, Ghettoisierung und Ausbeutung der Arbeitskraft, bis die Opfer physisch so geschwächt waren, dass sie in den Vernichtungsprozess überführt wurden. Ich finde, da spricht schon so einiges für eine Singularität des Nationalsozialismus. Und natürlich gibt es keine Schuld in dem Sinne, dass Schuld immer nur denen zugewiesen werden kann, die tatsächlich dabei waren und somit auch Täter haben sein können, aber Verantwortung sehr wohl.
Ja, definitiv. Und ich finde auch, dass ich fand das jetzt nochmal sehr wichtig, das auch zu benennen, gerade auch um so die Diskussion um den Faschismusbegriff überhaupt zu ergänzen, weil ich eben sagen würde, dass das durchaus eine Singularität ist und dass, wenn ich sage, dass es eben Kontinuitäten gibt und dass der Faschismus auch wieder entsteht und so, dass das nicht bedeutet, dass damit genau das gemeint ist, dass genau das wieder entsteht oder dass jeder, der in der AfD ist, irgendwie Nationalsozialist ist, weil es doch eben nicht eine Identität zwischen den beiden gibt. Die AfD ist auch noch nicht an einem Punkt, an dem sie solche Sachen formuliert, wie es die Nationalsozialisten formuliert haben. Da gibt es definitiv eine Unterscheidung. Und da gibt es eine Alleinstellung, an die eben auch so eine gesonderte Erinnerung absolut berechtigt und weswegen gerade auch Deutschland da eben auch eine besondere Verantwortung hat. Und dennoch gibt es aber eben Kontinuitäten zwischen dem Nationalsozialismus und auch dem neuen Entstehen eines Faschismus in Deutschland. Und es gibt eben starke Punkte, an denen eben doch diese Ideologien derselben Form von Ideologie zugeordnet werden können. Und ja, das gilt es, finde ich, zu reflektieren. Mir war es jetzt wichtig, heute so ein bisschen auch über die konkreten Erfahrungen zu sprechen. Das ist natürlich ein Riesenthema, was man nicht in einer Folge erschöpfend besprechen kann. Also die Unterschiede zwischen den verschiedenen Faschismen und diese konkrete strukturelle Einschätzung wäre natürlich auch spannend, aber ich fand auch so wirklich klasse, mal von dir zu hören, wie so deine konkreten Erfahrungen dazu waren und was du so dazu denkst. Und das jetzt aber dann doch auch nochmal einen wichtigen Abschluss, den du gerade vorgetragen hast. Also vielen Dank dafür.
Ja, ich danke dir für die spannende Auseinandersetzung. Ich denke, über diese neue Form des Faschismus, wie sich das, diese Kontinuitäten, die du da beschreibst, darüber lohnt es sich mit Sicherheit auch weiter zu reden. Ja. Ich meine, es passiert ja auch schnell, dass Faschismus dann mit Nationalsozialismus gleichgesetzt wird oder Genozid mit Holocaust. Das sind halt, wie du zu Recht auch sagst, schon zwei unterschiedliche Aspekte. Nicht jeder, der AfD wählt, wird das unterschreiben, was ich hier vorgetragen habe. Aber Obacht, wem man seine Stimme gibt. Gell?
Ja.
Ich danke dir.
Ich danke dir.
Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Friedrich Nietzsche.